Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich habe uns einen Text ausgesucht heute aus dem Johannesevangelium, dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 7, also lautet: Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen wirken, die Werke dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Dann ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und nun bitten wir dich, Herr unser Gott, öffne uns die Augen für dein Wort. Wirke du durch deinen Heiligen Geist an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe die Predigt überschrieben: Augen-Blick, Augen-Blick. Und habe das Ganze dann gegliedert in erstens Anblick, zweitens Durchblick und drittens Ausblick. Das erste, Anblick. Manchmal, wenn ich irgendwo als Beifahrer mitfahre, dann denke ich schweißgebadet: Mein liebenswerter Fahrer habe seinen Blindenhund vergessen. Und der Blindenhund müsste jetzt ans Steuer oder auf die Bremse. Solche Gedanken kommen mir natürlich nie bei den Fahrern hier aus der Martini-Gemeinde. Wie käme ich auf sowas? Hier sind alles nur gesittete, freundliche, aufmerksame Fahrer. Das alles passiert nur wo ganz, ganz anders. Weit weg von Bremen. Aber so oberflächlich oder auch so leichtfertig kann man von Blindheit reden und von der Hilfe, die Blinde brauchen. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und Blindsein ist furchtbar. Und die unter uns, die Not haben mit ihren Augen, die blind sind, die kennen die bittere Wahrheit, und die ca. 40 Millionen Blinden in der Welt ebenfalls. 40 Millionen. Jesus begegnet hier einem Blinden in tiefster Not, der ist schon blind geboren. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, an diesem Blindgeborenen vorbeizugehen. Er kam aus dem Tempel. Die Leute wollten ihn steinigen. Genau genommen ist er auf der Flucht. Und trotzdem kann er an der Not nicht vorbeigehen. Das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben. Dieser Blinde, der war in Not. Nicht nur, dass er nichts sehen konnte. Nein, er bekam auch zusätzlich noch die Schuld dafür aufgebürdet, denn zur Zeit Jesu galt Blindsein als eine Strafe Gottes für menschliche Schuld. Entweder hieß es, hat er selbst gesündigt, oder seine Eltern. Vor diesem Blindgeborenen in seiner tiefen Not bleibt Jesus stehen. Der Blindgeborene sieht nur sich selbst, sein Elend, seine Not. Der sieht nicht Jesus. Und Jesus kann helfen, er kann heilen. Aber Jesus sieht ihn und geht nicht vorbei. Er ging vorüber, aber nicht vorbei. Er sah diesen Menschen und blieb stehen. Das war ein Anblick für Jesus, der ihm das Herz zerriss. Jesus geht an uns, an unsere Not. Und er geht an unserem Elend nicht vorüber. Es zerreißt ihm bis heute ein Herz, sein Herz, wenn ein Mensch in Not ist. Auf Golgatha hat er erhöht, wie er war, bis in alle Zeiten, über alle Generationen der Menschheit geschaut, bis heute hier in die Martini-Gemeinde, an die Geräte oder das Telefon. Ein Augenblick, ein Blick der Liebe, ein Blick der Barmherzigkeit und des Mitfühlens. Nur ein Augenblick, ein flüchtiger Blick? Nein, ein Augenblick voller Ewigkeit. Und dieser Blick Jesu verändert alles. Er sah nicht, wie wir sehen und wie wir beurteilen nach unserem äußeren Eindruck, mit dem wir dann wieder gleich verwerten und uns überlegen, kann man den ausnutzen oder nicht? Er sieht unsere Bedürfnisse, unsere Fragen, er sieht die Nöte und die Ängste. Und immer sieht er gleichzeitig auch, wie er die Liebe Gottes vermitteln kann. Immer. Da bleibt die Frage an uns hängen. Wie siehst du denn deine Mitmenschen, deine Nachbarn, deine Kollegen, die Mitstudenten, die Mitschüler? Und ich bete darum, dass ich Augen bekomme, zu sehen, wie Jesus sieht. Für die Jünger, die mit Jesus gehen, ist dieser Blindgeborene kein Anlass, anders zu sehen, so wie Jesus sieht. Für die ist der Blindgeborene einfach ein Fall, ein theologisches Problem. Darüber kann man trefflich diskutieren. Wer hat gesündigt? Jesus, er oder seine Eltern? Aber der Mann selbst, dieser Blindgeborene ist kein Problem für die Jünger. Und Probleme müssen nicht diskutiert werden, sondern gelöst werden. Und als Jesus auf die Erde kam, haben die Engel nicht gesungen, siehe, ich verkündige euch große Probleme, sondern ich verkündige euch große Freude. Und deshalb hat Jesus an dem Mann, an dem die Menschen viel mehr Interesse haben, mit den theologischen Fragen, die Fragen, die seine Jünger da aufwerfen, aber das klärt er gleich mit. Natürlich ist das eine hochinteressante Frage. Krankheit und Schuld, wie hängt das miteinander zusammen? Damit das klar ist, natürlich kann es einen direkten Zusammenhang geben von Schuld und Krankheit. Natürlich, wenn einer im betrunkenen Kopf gegen einen Baum fährt und anschließend muss ihm ein Bein amputiert werden, dann war er betrunken und nicht Gott. Das ist seine Schuld und nicht Gottes Schuld. Aber es gibt viele Krankheiten, die keinen direkten Bezug zur Schuld haben, und einen indirekten Bezug hat jede Krankheit zur Schuld, jede. Es ist noch nicht die Zeit, in der wir schuldlos leben, wo die Trennung von Gott aufgehoben ist. Sie ist aufgehoben am Kreuz auf Golgatha. Und es wird eine Zeit kommen, eine wunderschöne Zeit, da wird es keine Schuld mehr geben und keine Krankheit und kein Leiden und kein Tod mehr, weil die Menschen nicht mehr von Gott getrennt sind. Aber noch leben wir auf dieser Erde. Und das heißt in der Konsequenz, dass jemand, der krank und in Not ist, nicht persönlich schuldig gesprochen wird von Gott und mit Krankheit bestraft wird. Ich versuche das deutlich zu machen am Beispiel AIDS. AIDS, natürlich ist AIDS auch ein Gericht an dieser Welt. Ich betone Welt. Aber es ist nicht die Strafe für den Einzelnen. Natürlich will Gott nicht, dass Homosexualität praktiziert wird und AIDS dadurch womöglich weitergegeben wird. Eine Möglichkeit von mehreren. Aber Gott liebt auch den Homosexuellen. Und Gott liebt auch den, der AIDS hat. Und es heißt nicht ohne Grund in der Bibel, die Strafe liegt auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Das gilt für dich, das gilt für jeden, das gilt auch für den, der AIDS hat. Die Liebe Gottes gilt auch den AIDS-Kranken. Da steigen zwei junge Mädchen in die Straßenbahn und eins trägt das Abzeichen, Jesus lebt. Der ein oder andere wird das noch kennen, dieses kleine rote Schildchen, Jesus lebt. Und dann spottet jemand, mit diesem Quatsch bin ich fertig. Aber sein Nachbar antwortet, Sie denken, Sie brauchen das nicht, ich brauche es. Der Erste spürt jetzt Oberwasser. Man muss seinen Halt eben in sich haben. Sagt der Nachbar, das können wir gleich ausprobieren. Bei der nächsten Kurve halten Sie sich an Ihre Krawatte fest. Jetzt hatte der nicht nur die Lache auf seiner Seite und hatte auch sachlich recht. Der Erste hatte nur Haltung, aber aber keinen Halt, denn der ist immer außerhalb. Halt bedeutet gehalten sein, gehalten sein. Und ich habe ganz große Probleme mit den ganz, ganz frommen Leuten, die mit den Fingern und viel Überheblichkeit dahinter auf die zeigen, die in großer Not sind. Hast du es verdient, dass du gesund bist? Bei diesem Blindgeborenen kommt alles darauf an, dass Jesus stehen bleibt und ihn anblickt. Und das ist so bis heute. Wo Jesus stehen bleibt und einen anblickt, das ist der Beginn der Heilung. Vielleicht ist dir das gar nicht recht, denn du sitzt hier heute in der Kirchenbank. Wenn Jesus dir womöglich ins Herz schaut, denn da hast du so bestimmte Dinge, an die willst du gar keinen ranlassen, auch nicht Jesus. Aber Jesus sagt, ich muss zu dir kommen, ich muss. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wir müssen, wir müssen. Das ist ein göttliches Muss. Der Freie, der Sohn Gottes, der alle Macht hat, lässt sich zwingen von der Liebe. Nochmal, der Freie, der Sohn Gottes, lässt sich zwingen von der Liebe. Ach, wenn ich dann so die Christen sehe, die scheinen alle nicht zu müssen. Sie spüren nichts von dem göttlichen Zwang der Liebe. Und wenn ich in die Gemeinden gucke, ja, wenn ich ihre Jugendarbeit sehe, dann wird mir immer ganz anders. Wie viel muss man motivieren? Wie viele Leute muss man schieben und ziehen? Schieben und ziehen und nochmal schieben und ziehen. Sie scheinen alle nicht müssen zu müssen. Lass dir den Geist des Gehorsams von Jesus schenken. Ich muss zu den Menschen. Das ist ein Wort, das habe ich im Griechischunterricht mit als erstes gelernt. Das heißt de. De. Ich muss. Das ist ein göttlicher Zwang dahinter. Jesus musste zu den Menschen kommen. Er muss. Und er muss nicht kommen, um zu diskutieren, sondern um in der Vollmacht Wunder zu vollbringen. Wunder, die an ihn geschehen sollten. Welches Wunder? Ein doppeltes. Denn die Geschichte, von der wir reden, ist doppelbödig. Damit das ganz klar ist, Jesus heilt auch noch heute. Auch diese Wunder sind gemeint. Die Geschichte ist nicht nur Vergangenheit. Sie ist auch nicht nur geistlich zu erklären. Nicht nur, wohl auch, aber darüber nur geistlich zu erklären, mit innerer Blindheit. Aber es ist derselbe Herr, damals wie heute. Und deshalb haben wir auch den Mut, alle Kranken mit jeder Art von Krankheit zu Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb haben wir hier immer wieder das Krankengebet, immer am letzten Sonntag im Monat, das Krankengebet, wo dann jeder kommen kann und seine Not und sein Elend vor Jesus bringen kann. Es ist derselbe Herr. Und wir haben den Mut dazu, das zu tun auf sein Wort hin. Und die Sache von Jesus ist, so zu handeln, wie es dran ist. Wie es dran ist. Ein Zeichen zu setzen, dass er der Herr ist und alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das ist die eine Seite der Geschichte hier, dass Jesus auch heute noch heilt. Die andere Seite ist die, dass er auch unsere geistliche Blindheit heilen will. Blindheit. Und damit sind wir beim zweiten. Durchblick. Durchblick. Luther sagt, was kann es Gräulicheres geben als Blindheit des Herzens und Unwissenheit in göttlichen Dingen? Und was kann es Lieblicheres geben als ein erleuchtet Herz und Erkenntnis Gottes? Wie gibt Jesus Durchblick? Wie macht er das? Wie heilt er? Das erste ist, er sieht den Blinden. Das zweite, er bleibt stehen und geht nicht vorbei, so wie es viele andere getan hätten. Das dritte ist, er macht einen Brei, er spuckt auf die Erde. Ob das so angenehm ist für uns, weiß ich nicht, darüber kann man streiten, aber das galt damals als altes Hausmittel, dem Heilkraft zugerechnet wurde. Und das vierte, dann nimmt er den Brei und berührt den Blinden. Und das fünfte ist, da spricht er zu ihm zum ersten Mal und gibt ihm den Auftrag, geh hin und wasche dich. Ganz einfach. Ganz einfach. Warum kommt Jesus mit dir nicht ans Ziel? Der Blinde wusste nicht, dass Jesus ihn sah. Er sah nicht den Brei, den Jesus ihm machte. Aber er ließ es zu, dass Jesus ihn berührte. Und er tat, was Jesus ihm sagte. Das ist wahrer Durchblick. Und nun sage ich es dir im Namen Gottes, damit auch du Durchblick bekommst. Gott sieht dich. Er hatte dich schon im Auge, ehe er die Welt geschaffen hat. Er sieht dich, wie du bist. Er geht nicht an dir vorüber. Er hat auch das richtige Heilmittel für dich. Und er gibt dir sein Wort, dass du seinen Willen erkennen und ihn tun kannst. Ich möchte nicht wissen, wie viele den Blinden schon etwas auf die Augen geschmiert haben. Ich weiß auch nicht, was du schon alles versucht hast. Aber nun will Jesus dich berühren. Willst du das? Willst du, dass Jesus in dein Leben eingreift, dass er heilt, dass er führt? Willst du Durchblick haben für dein Leben, um zu sehen, wie Gott es sieht in seiner ganzen Schönheit, so wie Gott dich gemeint hat, aber auch in aller Hässlichkeit, zu der die Sünde dich entstellt hat? Und willst du dafür Vergebung und Neuanfang und dann entdecken, wie schön es bei Jesus ist, wie schön dieser Blindgeborene tat, was Jesus ihm sagte. Und dann kam er wieder sehend, heißt es hier in der Bibel, sehend. Wie ist das schön, wenn man nicht mehr blind ist und hilflos vor den Problemen seines Lebens steht. Wie ist das schön, wenn man einen Durchblick bekommt für Zeit und Ewigkeit. Wie ist das schön, wenn man sein Leben mit den Augen Gottes ansehen kann. Wie ist das schön, wenn man Jesus sieht. Da fällt ein Junge von 8 Jahren beim Spielen in einen tiefen Schacht. Und dieser Schacht ist keine 60 Zentimeter breit. Verwirrung, Panik, Menschen, die hin und her rennen. Geschrei, rufen, dass dies getan werden muss oder das, das andere. Männer kommen mit Leitern, mit Schaufeln, mit Stricken. Sie horchen in den Schacht, ob das Kind noch lebt. Einer will einen Bagger holen, um direkt neben dem Schacht einen neuen Schacht zu graben. Das sei die einzige Möglichkeit, das Kind zu retten, sagt er. Und die Einzigen, die bei all diesem Geschrei und Gerenn ruhig bleiben, das sind die Eltern des Jungen. Als sie zum Schacht kommen, wird es still. Jeder sieht, wie sich der Vater über die Öffnung beugt. Im selben Augenblick ertönt aus dem Schacht ein herzzerreißender Schrei. Sein Sohn lebt also noch. Aber weil sich der Vater über den Schacht beugt, wird es dunkel im Loch, sodass der Junge noch mehr in Angst und Panik gerät. Da sagt der Vater, keine Angst, wenn es dunkel wird, bin ich es. Ein starker Satz. Keine Angst, wenn es dunkel wird, bin ich es. Ja, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Aber der eine oder andere hat vielleicht auch so etwas, wo es bei ihm dunkel wird oder geworden ist. Das Geschrei verstummt und sorgfältig gibt der Vater seinem Sohn Anweisungen, was er zu tun und zu lassen habe. Er lässt ein langes Seil herunter. Er klärt seinem Sohn, wie er es unter seinen Achseln befestigen soll und beginnt dann langsam zu ziehen. Und wenig später ist der Junge gerettet. Keinen Augenblick Angst hat er mehr gehabt, auch nicht, wenn es noch einmal dunkel wurde im Schacht. Und jedes Mal, wenn das passierte, dachte er an das, was sein Vater gesagt hatte. Wenn es dunkel wird, bin ich es. Ja, wenn es dunkel wird, bin ich es. Unser Blinder hier, die Begegnung mit Jesus, bringt die Sache auf den Punkt. Jesus will Heilung. Heilung. Doch es gibt eine unerwünschte Nebenwirkung, nämlich die Verhärtung derer, die meinen, dass sie fromm sind. Lies zu Hause diese ganze Geschichte noch einmal weiter. Johannes 9. Und wenn ihr weiter lest, seht ihr, dass die Frommen gar nicht erbaut waren über die Heilung und dazu noch am Sabbat. Sie waren geistlich blind und verhärteten sich über dem, was Jesus tat. Es gibt viele Blindmacher, auch für fromme Leute. Und ich nenne mal die schlimmsten Blindmacher, diesen frommen Leuten hier in unserem Kapitel des Predigtextes, der sie auch erfasst hatte, und der heute noch ungeheuer aktiv und lebendig ist, epidemisch wirksam. Es ist die Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Dazu kann man auch zählen, ein Stolz. Oder um mit den Alten zu sprechen, die sagten früher, Hoffart. Und ihr wisst, dass die härtesten Auseinandersetzungen Jesus mit den Frommen hatte. Das fromme Vokabular macht es nicht. Und die sich immer damit brüsten, wie fromm sie sind und wie viel und wie intensiv sie beten, die sollen sich schleunigst nach dem Wort Jesu ins stille Kämmerlein zurückziehen, denn die schlimmste Sünde ist die Selbstgerechtigkeit. Denn wer selbstgerecht ist, der braucht nicht durch Jesus gerecht gemacht zu werden. Und wer selbst richtig ist, der braucht doch keine Vergebung, der ist ja nie selbst schuld. Da können immer nur die anderen schuld gewesen sein. Die Pharisäer brauchen keine Erlösung, dachten sie. Und Pharisäer gibt es auch bei uns. Glaub nicht, ich predige jetzt aus dem Fenster für andere in anderen Gemeinden, aber ich weiß, wie jetzt gehört wird. Die, die nicht betroffen sind, die schrecken zusammen. Und die, die es angeht und die es sich zu Herzen nehmen müssten, denken, jetzt gibt's der Pastor den anderen aber mal ordentlich. Wenn du so denkst, dann bist du gemeint. Dann brauchst du dringend Durchblick. Und ich bete darum, dass du Sündenerkenntnis bekommst und der Heilige Geist dir deine Scheinheiligkeit zerreißt. Ich bete um ein Wort für dich, so wie es die alte Kirche früher immer gesagt hat, um eine heilsame Not, weil die Not Heil bringt. Heil. Jesus sagt, wir müssen wirken, solange es Tag ist. Noch ist Tag. Hüte dich vor der Nacht. Verstehst du, was Jesus wenige Verse weiter sagt? Vers 39 in diesem Kapitel, wo er mit den Frommen spricht, ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf das, die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Damit sind wir beim dritten Punkt. Ausblick. Ausblick. Noch einmal der Blinde. Und zwar in der entscheidenden Phase der Begegnung mit Jesus. Jesus hat ihm Brei auf die Augen geschmiert. Und nun stellt euch die Situation vor, jetzt sitzt er da, blind mit seinen verschmierten Augen. Und dann sagt Jesus ihm, steh auf und geh zum Teich Siloa und wasche dich. Was meint ihr, was wäre passiert, wenn er sitzen geblieben wäre? Wenn er das nicht getan hätte, was Jesus ihm gesagt? Er wäre vielleicht ein guter Kirchgänger geworden. Vielleicht sogar ein guter Kirchenvorsteher. Vielleicht sogar ein guter Pastor, hauptamtlich im Reich Gottes. Oder ein guter christlicher Familienvater. Er hätte Bibelstunden bestreiten können unter dem Thema, wie ich Jesus begegnete. Er hätte davon erzählen können, wie Jesus mit ihm geredet hatte und dass er Jesus sah. Nein, sehen konnte er ja nicht. Er blieb ja blind. Aber das alles hätte sich als hohl und falsch erwiesen, wenn nur ein einziges Wort gesagt hätte, zwei Wörter. Na und? Na und? Du bist Jesus begegnet. Na und? Was ist denn daraus geworden? Welche Konsequenz hat das denn gehabt? Bist du anders geworden? Es hätte sich nichts verändert gehabt, wenn er nicht aufgestanden wäre und getan hätte, was Jesus ihm sagte. Nun frage ich dich, wie oft bist du schon sonntags in den Gottesdienst gekommen und wie oft hat dich Jesus schon berührt? Darf ich auch so fragen? Na und? Deine Kollegen werden so fragen, deine Familienangehörigen. Und wenn du ihnen etwas Frommes sagst, Jesus hat mich berührt, das ist mir heute nahe gegangen im Gottesdienst. Na und? Was hat sich geändert? Tun, was Jesus sagt. Und hier sagt er ihm, steh auf und geh. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus für einen jeden hier jetzt ein ganz persönliches Wort hat. Und dass ganz viele hier wissen, dass etwas zu tun ist, was sie schon lange hätten tun sollen. Wenn der Blinde sitzen geblieben wäre, hätte sich nichts geändert. Und Jesus wäre vorübergegangen. Zieht Jesus heute bei dir vorüber oder zieht er heute bei dir ein? Bist du blind oder bist du sein Jünger? Warst du Jünger und bist du jetzt ein Blindgänger? Ja, was heißt Gänger? Schleichen. Blindschleiche? Bist du eine Blindschleiche? Du sollst Jünger von Jesus werden. Du sollst sehen, der Glaube macht nicht blind, sondern sehend. Du sollst es vielleicht wieder sein, wiedersehend sein. Du warst es schon mal. Du sollst Jesus folgen und tun, was er sagt. Die anderen werden es merken. Wir haben ja im Augenblick in Israel einen heftigen Krieg. Und mitten in diesen Krieg hinein, in das Chaos, in Tod, Verwundung, für das alles, was da jetzt geschieht, will ich eine andere Geschichte erzählen. Eine sehr schöne Geschichte. Israelis und Palästinenser im Westjordanland sind Todfeinde. Besonders schlimm ist es in Hebron, in der Siedlung Kiryat Arba. Dort liegt ein palästinensisches Flüchtlingslager und eine jüdische Neusiedlung nicht weit voneinander entfernt. Und die Palästinenser und die Juden bekämpfen sich, wo sie nur können, mit ungeahnter Härte. Aber plötzlich gab es eine Art Waffenstillstand, der einem Wunder gleichkam. Eine junge orthodoxe Jüdin musste wegen einsetzender Geburtswehen in aller Eile nach Jerusalem transportiert werden. Der Transport erreichte die Entbindungsstation nicht mehr, denn unterwegs meldete sich der Erdenbürger mit aller Heftigkeit. Kurz entschlossen steuerte der jüdische Fahrer die nächstgelegene Menschenbehausung an, das Palästinenserlager. Und wie selbstverständlich strömten arabische Helfer herbei und die junge Mutter gebar ohne Komplikationen ihr jüdisches Baby. Und alle Umstehenden freuten sich mit und beglückwünschten das junge Leben. Anschließend fuhr die Ambulanz dann nach Jerusalem weiter mit der glücklichen Mutter und dem ahnungslosen Baby. Und wenn ich das lese und hier weitererzähle, dann wünschte ich mir, so etwas würde es nur geben und kein Mord und Totschlag mehr. Es ist schlimm. Und ich bete sehr für Gottes Volk, für Israel, dass Gott eingreift und seinem Volk endlich Frieden schenkt. Und auch den arabischen Christen, den Arabern, wünsche ich dasselbe. Zum Schluss noch eine Geschichte, fast genauso schön. In England wurde eine Frau operiert, die als Kind erblindet war. Sie heiratete einen Blinden, bekam Kinder, sehende Kinder. Und nach dieser Operation, eine neuartige Operation, nachdem sie schon mehrere Jahrzehnte blind gewesen war, konnte sie wieder sehen und sah zum ersten Mal ihren Mann. Risiko, Risiko. Was sagte sie da, als sie ihren Mann sah? Zum ersten Mal, mit dem Kerl bin ich jetzt schon so lange verheiratet? Widerlich. Nee. Nein, sie sagte, als sie zum ersten Mal nach langer Ehe ihren Mann sah, er ist viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Viel schöner. So ist das mit Jesus, wenn wir zum Glauben kommen. und uns die Augen aufgehen. Wenn man nicht nur über ihn reden hört, sondern wenn man ihn selbst sieht im Glauben, dann kann man nur sagen, Jesus ist schöner, viel schöner, als ich mir das vorgestellt habe. Und dieses Wort gilt, wenn man zum Glauben kommt, und dieses Wort gilt, während man glaubt, täglich neu. Dieses Wort gilt dann, wenn wir endlich bei ihm sind und ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir aus dem Glauben, so wie es die Bibel sagt, zum Schauen kommen, dann werden wir nur staunend sagen können, er ist viel schöner, als wir ihn uns vorgestellt haben. Und dann werden uns endgültig die Augen übergehen von der Herrlichkeit Gottes. Gott sei es gedankt. Auf den Tag warten wir. Amen.